Was waren denn so deine ersten Gedanken, als du bei dir vermutet hattest, dass du vielleicht Covid-19 hättest?
Ich habe es überhaupt nicht vermutet und ich habe auch nicht daran gedacht. Ich habe versucht, alle Schutzmaßnahmen zu beachten, wirklich aufzupassen. Scheinbar ist es mir nicht gelungen oder habe ich einen Fehler gemacht, irgendwo einen kleinen, klitzekleinen Fehler, den ich nicht weiß, welches der wäre und schau. Es begann alles sehr hinterlistig, tückisch, täuschend. Ich dachte, ich habe was Kaltes getrunken und es hat mich ein bisschen im Hals gekratzt und ich habe so ein ganz kleines, trockenes Husten gehabt, aber nichts Schlimmes. Ich habe natürlich die Hausärztin gleich angerufen und ich habe ihr gesagt, schau, so und so. Sie meinte, ich rufe den Rettungswagen, damit die kommen, dir einen Test machen. Auf keinen Fall. Wieso? Ich habe kein Fieber, ich habe Geruchssinn, ich habe Geschmackssinn. Also, ich denke nicht. Gut, kein Problem. Den nächsten Tag am Abend und ich kann sagen, ich kann Gott danken, ich bin ein sehr gesunder Mensch und ich war schon erkältet, aber sowas hatte ich in meinem Leben nicht. Einen furchtbaren Schüttelfrost, der Kopf platzte einfach und ich hatte den Eindruck, ich würde 7, 8 Leute auf meinem Buckel schleppen. Also es war furchtbar. Dann habe ich schnell ein Paracetamol eingenommen, eine halbe Tablette für Kopfschmerzen und diese Tablette für Husten. Das Husten hatte ich auch mittlerweile gar nicht mehr. Schön nach 2 Stunden alles okay, perfekt, kein Problem. Ich habe die ganze Sache nochmal wiederholt, Paracetamol, Kopfschmerzen, Tablette eine halbe und das. Sehr okay, sehr gut. Und ich habe mir dann gedacht, ach, das ist vorbei. So am Wochenende. Sonntag habe ich mich komisch gefühlt. Ich kann das Gefühl nicht beschreiben. Denn, wie gesagt, ich hatte den Geruchssinn, ich hatte den Geschmackssinn, ich konnte essen, ich hatte kein Fieber. Ich hatte sogar das Husten nicht mehr. Das war sehr komisch. Instinktiv habe ich der Ärztin dann geschrieben und sie hat mir auch gleich ein Antibiotika-Rezept geschickt und sie meinte, ich sollte den Rettungswagen rufen. Auf keinen Fall. Wieso? Ich habe doch nichts. Ich habe es bis jetzt doch gemacht. Es war mir sogar peinlich. Die Leute kommen und was sage ich denen jetzt? Ich habe kein Fieber. Ich hatte nur den Schüttelfrost einmal. Die kamen tatsächlich, haben mich untersucht. Ich hatte kein Fieber. Sie konnten mir auch keine Arzneien geben. Sie hat mich untersucht und sie meinte, die rechte Lungenseite hätte in Anführungsstriche ein Problem. Es würde es wie eine kleine Lungenentzündung anhören. Aber sie kann kein Rezept verschreiben. Ich soll mit ihr zur Notaufnahme kommen. Ich habe gesagt, ich wollte das jetzt nicht. Es war auf Sonntag. Aber ich habe gesagt, ich werde den nächsten Tag gehen. Was ich auch gemacht habe.
Und was war dann dein Eindruck vor Ort bei der Notaufnahme?
Am nächsten Morgen ging ich zum städtischen Krankenhaus und im Hof waren ein paar Rettungswagen, aber sonst waren keine Leute. Und es kam ein Arzt heraus und er fragte mich, was ich hätte, welches mein Problem wäre. Ich habe gesagt, ich hatte ein paar Stunden Schüttelfrost und eigentlich Kopfweh. Er hat auch nicht mehr weiter gefragt. Er sagte, wir machen Ihnen einen Covid-Test. Boah, mein Herr Doktor, wieso? Ich habe Geschmackssinn, Geruchssinn, ich habe kein Fieber. Das ist nicht relevant. Gut, man hat mir einen Schnelltest gemacht. Er meinte, in 7 Minuten würde er das Ergebnis sehen. Dauerte nicht mal 2, 3 Minuten. Da kam er raus und sagte, Sie haben Covid. Ich habe gedacht, ich falle dort um. Der meinte noch, ob es mir gut geht oder was ich habe. Ich bin einfach geschockt von der Nachricht, wie das möglich sein kann. Ich habe doch keine Symptome. Also solche fürchterlichen. Ich weiß, dass es auch asymptomatische Leute gibt. Aber ich konnte es einfach nicht fassen, wieso. Ich habe doch so aufgepasst. Auch wenn es komisch klingt, aber tatsächlich, ich habe aufgepasst. Wie ist das möglich? Es war ein Hammerschlag für mich. Dann hat man mir den PCR gemacht und mich in den Raum gebeten, wo diese die rote Zone benennen. Im Vorraum waren 2 Leute, eine Frau und ein junger Mann. Und ich bin dann einfach rein in diesen Raum. Ohne zu übertreiben, ich dachte, hier ist die Hölle auf Erden. Es waren mindestens an die 13, 14 Leute dort. Alle, aber alle mit Oxygenmasken. Ich war die Einzige mit meiner Schutzmaske. Man hat mich auf einen Stuhl gebeten, wie einen Liegestuhl. War das irgendwie? Ich war froh, dass ich nicht in ein Bett musste. Es war auch keins frei. Leute waren auch auf Stühlen dort, ja. Und vis-à-vis sah ich einen Mann. Ich habe gesagt, meine Güte, dieser Mann ist tot. Und ich wollte mich noch woanders setzen. Ich habe diese Ärztin, Krankenschwester gefragt, könnte ich mich bitte woanders setzen? Sie sagte, nein, ich habe nicht weiter kommentiert. Und tatsächlich nach 5 Minuten kam die Krankenschwester, hat sie den Mann angesehen, Boniku, Großväterchen. Und da meinten sie, meine Güte, der hat keinen Puls. 3, 4 sind gekommen. Die haben versucht, also wirklich an die 20, 30 Minuten ihn wieder zu beleben. Spritzen, ich weiß nicht, was für Prozedur, also furchtbar war's. Natürlich, der Mann war tot. Man hat ein Tuch über sein Gesicht und der lag dann dort 3,5 Stunden. Wahrscheinlich, das ist die Prozedur. Ich will niemanden hiermit erschrecken oder ich will auch niemanden denken lassen, dass ich da irgendwas übertreibe oder dass es meine eigene subjektive Erfahrung ist. Es ist nicht die subjektive Erfahrung, es ist die realistische Erfahrung. Und nicht einmal ein Dichter oder ein Sprecher könnte das in Worten beschreiben. Da war ein Mann aus Lovrin und der war 56 Jahre alt, zuckerkrank. Er bekam Insulinspritzen, das hat er mindestens dem Arzt erzählt. Wie gesagt, alle waren mit Oxygenmasken, ich war die Einzige mit meiner Schutzmaske.
Man hört ja hin und wieder von Fällen in den Krankenhäusern, wo Patienten mit Bestechung eine bessere Behandlung bekommen. Hattest du etwas in der Richtung beobachten können?
Auf keinen Fall. Ich finde es nicht realistisch und unmenschlich, dass 2 oder 3 Leute mindestens 14 betreuen müssen. Es war die Notfallstation. Es war nicht die Intensivstation. Notfallstation, die Station, wo man feststellt, was man hat, wo man eine erste Hilfe bekommt, um dann weiterzukommen. Ich hatte den Eindruck, ich bin auf einer Intensivstation, nur dass die Leute nicht intubiert waren. Aber es war schlimm. Es war mir auch sehr schwer, darüber zu reden, weil das ziemlich frisch ist. Oder mindestens gehen diese Bilder nicht so schnell weg. Und es ist nicht subjektiv. Ich nehme an, es kann jedem passieren. Ich werde auch ein Beispiel geben, was weiter passiert ist. So, ich denke nur, dass das gesagt werden sollte. Und deshalb spreche ich darüber. Nicht alle, aber leider gibt es Leute, ach, das ist ja nur eine Erkältung. Ach, komm, man soll doch nicht so übertreiben. Also bitteschön. Nein, es ist keine Übertreibung. Ich habe es erlebt. Und darum will ich es auch mitteilen. Vielleicht, weil es auch gesagt werden sollte. Weil das ist keine Erkältung, es ist was sehr Tückisches, was sehr Hinterlistiges, was sehr Unerwartetes. Und wie ich auch die Ärzte gefragt habe und die es mir auch gesagt haben, die Zeit ist der Freund dieses Viruses. Die Zeit ist der Feind des Menschen. Je länger man wartet, umso mehr hat man keine Chance. Es kann fatal werden. Und er wählt nicht Alter, Leute, Positionen und nichts. Er haut einfach zu. Und in 3 Tagen, habe ich auch später erfahren, ich werde darauf zurückkommen, eine Ärztin von Viktor Babesch meinte, junge Menschen, gesunde Menschen und nicht nur, sie kommen mit 10% Lungenbeschädigung, was relativ sogar okay ist in diesem Fall. Und nach 3 Tagen kommen sie mit 70%, weil sie nach Hause fahren. Es ist unvorhersehbar. Aber das ist eine andere Geschichte. Also, nein, es waren 3 Leute, die 14 Leute betreuen mussten. Draußen waren andere 2 Leute. Und wie die Tür dort immer geöffnet wurde, sah ich sogar Retterwagen. Ich denke, 3 mittlerweile. Und ich denke, dort waren auch Leute drinnen, die einfach keinen Platz mehr hatten. Ich habe gesehen, die sind auch dort rausgerannt. Also ich nehme an, die wurden auch behandelt. Ich kann es nicht sagen. Aber ich nehme an, dass ja. Und was ich sah, ich war 7,5 Stunden dort. Ich dachte, ich würde nach 3 Stunden weggehen. Ich war 7,5 Stunden dort, man hat mich dort gehalten, auch wenn ich okay war. Ich hatte kein Fieber. Man hat mir jede halbe Stunde den Blutdruck genommen. Die meinte noch, ein Blutdruck eines Flugzeugfliegers. EKG perfekt. Sauerstoffpegel sogar sehr gut. Mindestens jede halbe Stunde hat man mich untersucht. Also diese Leute haben überhaupt nichts bekommen. Die sind nur... Ich fand, die waren einfach überfordert. Es ist unmenschlich, was dort geschieht. Die waren überfordert.
Du hast ja gerade erzählt, dass die Ärzte und Krankenschwestern unterbesetzt sind. Kannst du denn noch ein bisschen weiter erklären, was du jetzt den Fokus auf die Ärzte und die Krankenschwester beobachten konntest?
Ich konnte nur beobachten, dass die wirklich, mindestens wo ich dort war, und ich bin mir, denke ich, sicher, dass das auch anderswo passiert, die sind einfach von einem zum anderen gegangen, haben nonstop versucht, Analysen zu machen, das eine zu geben. Wirklich, ich hatte noch irgendwie sein unangebrachtes Wort, einen privilegierten Platz, in Anführungsstriche, dass ich nicht im anderen Raum war, sondern nur hier. Gut, der Tote war vis-à-vis von mir 3,5 Stunden, dieser Mann, was furchtbar war, und der Mann, mit dem ich noch manchmal sprach. Und da kamen nach 3,5 Stunden sie mit einem Bett auf Rädern. Dieser Mann wurde, so wie er auf diesem Bett lag, in einem schwarzen Sack reingetan mit Reißverschluss, mit allem, was auf diesem Bett war. Und Desinfektionsmittel, Reißverschluss zugemacht, ein anderer Sack, den ersten Sack rein, Desinfektionsmittel, Reißverschluss zugemacht und der Mann war weg. Man hat das Bett in ein paar Minuten gründlich desinfiziert. Dann nahm die Frau aus der Vorkammer seinen Platz. Ich habe natürlich nichts gesagt. Ich habe mit ihr nach einer Zeit gesprochen. Sie sprach eigentlich ein bisschen mit mir. Sie war aus Jarmatawi. Und nach einer Zeit kamen sie mit einem Bett auf Rädern. Und das blieb auf dem Flur zwischen meinem Stuhl und dem Bett stehen. Da sah ich eine Frau, sehr nahe war sie, intubiert. Ihr Gesicht verfolgt mich noch immer. Dann haben sie sie wieder zurückgetragen in den anderen Raum. Apparate, ich weiß nicht, was für Teste man ihr gemacht hat und so weiter. Und sie wurde rausgeführt, jetzt weiß ich nicht. Ich will nicht Einzelheiten beschreiben, was dort war. Jedenfalls, es war furchtbar. Und ich weiß jetzt nicht, ob sie mit einem Retterwagen woanders hingeführt haben oder was mit ihr passierte. Das möchte ich noch erwähnen. Die Frau von Jarmatawi, die jetzt vis-à-vis von mir saß, nach einer Zeit hat sie sich besser gefühlt, hat die Oxygenmaske abgelegt. Als sie diese Frau sah, die intubiert war und dort stehen blieb, die Frau sagte, die von Jarmatawi, ich will nach Hause gehen, ich will hier nicht mehr bleiben, ich fühle mich sehr gut. In diesem Moment ist eine Ärztin, emotional würde ich sagen, in Anführungsstriche, zusammengebrochen. Sie begann zu weinen, sie konnte einfach nicht mehr, ist ein anderer gekommen, hat sie ausgetauscht und hat die Dame überzeugt, sie wird nach Hause gehen und so weiter und so fort. Anhand der Analysen werden wir sehen, was und wie. Die hat sich auch beruhigt. Der junge Mann kam rein, den ich auch dort draußen sah. Sie haben, weil sie ihn eben gefragt haben, woher er kommt, er war aus Großwadein, ob er noch irgendwelche Krankheiten hat. Er hatte sie nicht. Wie alt? 27, 28. Bis sie versucht haben, ihm die Analysen zu machen und Blut nehmen und so weiter. Der Mann war dort. Er war also okay, wenn man das so sagen kann. Er saß einfach auch auf einem Stuhl. Auf einmal, er meinte, ich fühle mich nicht gut, ich fühle mich nicht gut. Die eine Krankenschwester oder Ärztin, ich weiß nicht, was sie waren, ging und auf einmal sagte sie, wir verlieren ihn, wir verlieren ihn. Drei Leute sind gesprungen. Einer ist rausgerannt, kam mit einem Sauerstofftank rein, da hier keine Möglichkeit mehr war, ihn irgendwo an irgendwas anzuschließen. Man gab ihm sehr schnell, ich weiß nicht was, Impfungen oder was sie gemacht haben, den Sauerstoff und er kam zu sich. Er war okay bis zuletzt, war sogar sehr okay. Also das passiert in Minuten dort. Ich weiß nicht, ob er nur in Ohnmacht gefallen ist oder was dort passiert ist. Ich will es auch nicht wissen, ich habe es gesehen und es genügt mir. Also in diesen 7 Stunden, wo ich einfach dort war, denn ich wurde nicht weggelassen und ist auch okay, so ist die Prozedur, habe ich ziemlich viel gesehen und ich habe schon in meinem Leben einige Sachen gesehen, aber das kann man mit Worten nicht beschreiben. Ja, jeder hat seine Realität. Ich habe meine Realität, die ich erlebt habe. Derjenige, dessen Kind asymptomatisch ist, nach Hause kommt und der Großvater, die Großmutter oder egal wer stirbt, weil er angesteckt ist, hat auch seine Realität. So, jedermann hat seine eigene Realität, nicht wahr? Und ich kann sagen, dass Ärzte überfordert und hilflos dastehen.
Und wie sah es dann mit deinen Behandlungsschritten aus?
Solange ich dort war, bekam ich eigentlich keine Behandlung. Warum? Ich hatte zwar diese Spritze in meiner Hand mit diesem Pflaster, wenn es der Fall gewesen wäre, dass ich da irgendwas intravenös bekomme. Gott sei Dank war es nicht der Fall. Aber ich hatte kein Fieber. Ich hatte, gut, das war jetzt nicht mehr relevant, Geruch und Geschmackssinn. Der Oxygenpegel war okay, also man hat mir keine Behandlung gegeben. Aber nach einer Zeit meinte der Arzt, das habe ich so erfahren, er sagte, ich bin der Arzt, der Ihnen den ersten Test gemacht hat. Er meinte, anhand der Analysen und des Computertomographs und der Resultate sollte ich trotzdem zu Viktor Babesch gehen und von einem Lungenspezialisten untersucht werden. Ich habe gesagt, okay. Und ich wollte noch sagen, okay, wie werde ich dann dort gebracht? Sie meinten, niemand darf hier raus, nur mit dem Rettungswagen wird man weitergeführt. Sag ich, und ich habe wieder mich irgendwie so komisch gefühlt. Meine Güte, diese Leute, die haben ja genug zu tun. Er meinte, ich werde mit dem Rettungswagen dorthin geführt. Ich habe auch zugesagt. Und dann bin ich mit einem Rettungswagen, der aus Hatzfeld kam. Und die wollten mich noch sehr zuvorkommen, wie es mir geht. Und sage ich, nein, danke schön. Ich ging auf meinen Füßen so. Und ich kam dort an bei Viktor Babesch. Ich bin nicht mehr vom Rettungswagen raus. Ich wollte es auch nicht. Ich habe mir gedacht, auch wenn man mich weiß ich was, mit was bezahlen würde, würde ich dort nicht mehr rausgehen, wenn es nicht der Fall ist. Ich war 5 Minuten, 3, 4 Leute sind gesprungen. Ich war von dort, es kam eine Ärztin und die haben mir noch gesagt, kommen Sie, wir machen Ihnen die Analysen. Ich habe gesagt, nein, danke schön, ich habe sie alle vom Stadtkrankenhaus, ich habe die ganze Dokumentation übergeben. Es hat wirklich nicht mehr als 10 Minuten gedauert, bis die Leute das sich angeschaut haben. Und da kam eine Ärztin, eine Lungenspezialistin und die meinte noch, ich hätte eigentlich bis 20% eine Art von Lungenbeschädigung, was eigentlich so das Limit ist. Und ich habe gesagt, wie ist das möglich? Ich fühle mich nicht schlecht. Sagt sie, ja, aber wollen Sie nicht, dass wir versuchen, irgendwo einen Platz für Sie zu finden? Habe ich gesagt, auf keinen Fall. Ich möchte nach Hause gehen. Und da hat sie mir erklärt, das habe ich am Anfang gesagt, es sind Leute, junge Leute, die kommen mit 10, 20% ist irgendwie so die Grenze. Aber die ganzen Analysen waren okay, meine Analysen und so weiter. Bis 20%, was weiter in normalen Fällen möglicherweise nicht schlimm wäre. Und sie meinte, das habe ich vorhin erwähnt, es kommen junge Leute und sie war wirklich besorgt. Und irgendwie, ich sah, diese Ärztin hat wirklich vieles durchgemacht und es war tatsächlich Besorgnis in ihren Augen. Sie meinte, sie hätte Patienten gehabt, junge und ohne irgendwelche Krankheiten. Die hatten 10 und in 3 Tagen hatten sie 70% oder 50%. Sie kamen nach 3 Tagen zurück. Und sie hat mich irgendwie sogar gebeten, bitte, falls ihnen nicht gut ist oder falls sie sich schlecht fühlen, bitte kommen Sie gleich zurück. Und wie gesagt, die Zeit ist der Freund dieses Viruses und ist der Feind des Menschen. Man soll sich nicht fürchten. Man soll sich nicht fürchten, diesen Test machen. Es könnte zu spät sein. Ja, man muss 2 Wochen zu Hause sein. Aber besser, man sieht alles von Anfang an und man nimmt alles von Anfang an oder man versucht alles von Anfang an zu behandeln. Es ist keine Erkältung. Es ist täuschend, hinterlistig und unmenschlich, was passiert. Ja, man sagt, ach, einige sind asymptomatischer und die haben nichts gehabt. Ich habe auch eine ultraleichte Form gehabt, die ich aber niemandem wünschen würde. Und ich habe meinen Geruchs- und Geschmackssinn nicht eine Sekunde verloren. Und ich hatte einmal Fieber und das war's. Ich glaube, ich war so benommen danach, wegen den Arzneimitteln, denn ich bin nicht gewohnt, irgendwas einzunehmen. Und schon gar nicht solche starke Arzneimittel. Und deshalb oute ich mich auch und habe ich auch nicht den Mut, ist wie gesagt, dieses Bedürfnis, das weiterzugeben und weiterzuerzählen. Ich weiß nicht, wie viel das interessiert, aber ich denke mal, es müsste gesagt werden.
Danach bist du dann in Quarantäne gewesen und dann wäre da noch meine Frage, wie das denn mit den Folgeerscheinungen aussieht bei dir.
Ja, ich war in Quarantäne. Ich habe in 5 Tagen diese starke Antibiotika eingenommen. Und dieses Arzneimittel hat mich, muss ich sagen, ziemlich mitgenommen. Wie gesagt, ich bin nicht gewohnt, irgendwas einzunehmen, schon längst nicht solche Sachen. Man hat mir sehr viele Vitamine gegeben. Und ich war froh, dass ich diese 5 Tage mit diesem Antibiotika los hatte. Aber ich fühlte mich, wie gesagt, ich hatte eine ultraleichte Form. Und trotzdem war ich schwindelig, irgendwie benommen, komischerweise. Und dann Schritt für Schritt ging es dann besser nach ein paar Tagen. 10 Tagen, sage ich mal, besser. Also, dass ich alles ziemlich langsam machte. Denn manchmal plötzlich hat man Schwindelanfälle. Also das hat sich irgendwie gelegt, aber ich nehme weiterhin noch 1 Monat verschiedene Sachen ein, wie sehr starke Vitamine und verschiedene so kleine Sachen. Und schau, mit dieser ultraleichten Form, also ich habe den Geruchs- und den Geschmackssinn nicht eine Sekunde verloren. Nichts. Ich hatte sogar einen Husten auch und die Nase war auch nicht verstopft. Fieber auch nicht, ja. Und trotzdem fühlte ich mich benommen und schwindelig. Und jetzt, nach 1 Monat genau, blieb ich mit einer komischen Sache. Meine linke Hand zum Beispiel, das ist schon seit fast 2 Wochen. Ich fühle die Fingerspitzen meiner linken Hand nur 90% oder 95%. Es ist dieses Gefühl, wenn einem die Hand oder der Fuß einschläft. Also ich kann nur 90, 95% empfinden oder tasten. Wenn ich zum Beispiel die Erde der Blumen betasten möchte, um zu sehen, ob sie trocken ist oder nicht, fühle ich das nicht mit der linken Hand. 90% fühle ich es. Ich muss die rechte Hand benutzen. Also schau mal an, diese ultraleichte Form hinterließ mir diese Sache. Und ich habe gefragt, ich habe meine Hausärztin gefragt, ist das normal? Sie meinte, sie hätte Fälle, wo jemand 3 Monate das hätte, aber es ist schlimmer. Und da braucht man einfach Geduld. Ich bekomme irgendwelche Vitamine und irgendeine Arznei. Was anderes vorläufig kann ich nicht sagen. Ich werde natürlich nach 1 Monat noch einen Computertomograph machen, um zu sehen, was und wie. Ich werde bald Analysen machen und ich werde hoffen, dass sonst nichts Schlimmeres ist. Vorläufig bin ich sehr okay, kann ich sagen, außer dieser Geschichte mit der Hand, die irgendwann, will ich hoffen, vergeht. Und je schneller, will ich hoffen, mit Gottes Hilfe. Aber sonst bin ich okay. Also ich kann atmen, ich habe keine Atembeschwerden oder so. Manchmal, aber das ist jetzt seltener, aus dem Nichts können so Schwindelanfälle erscheinen. Jetzt beginnt das alles ziemlich abzuflauen. Wie die Schwernfälle oder nicht mal Schwernfälle, die Problemfälle oder Beginn der Problemfälle wären, habe ich in der Notfallstation gesehen. Und das hat mir wirklich genügt, denn diese Bilder, ich versuche sie zu verdrängen. Falls ich das jetzt sagen kann, das war der Softway. Das war die leichte Form, was ich dort in 7,5 Stunden sah. Leichte Form, was geschieht in den Intensivstationen. Und diese Bilder versuche ich wie möglichst zu verdrängen. Zu Beginn hat mir die Hausärztin auch, als ich zu Hause war, ein sehr, sehr leichtes, auf Pflanzen basiertes Schlafmittel verschrieben. Eine sehr, sehr leichte Dose. Gut, ich bin sowas nicht gewöhnt zu nehmen. Und für mich war es wahrscheinlich ziemlich stark. Also waren 3 Milligramm oder 2. Und ich habe sie auch tatsächlich eingenommen, denn ich habe nicht gedacht, dass mich diese Bilder so verfolgen. Aber ich nehme an, das würde mit jedem dort geschehen. Wenn diese Frau aus Jan Matavi, sie sah nicht den Toten und die anderen Sachen, die ich bis dann sah. Sie sah nur diese Frau, die intubiert kam und dort stehen blieb. Und sie wollte einfach weg. Sie hat ihre Oxygenmaske runter, sie hat gesagt, sie will nach Hause, sie fühlt sich sehr gut. Also das hat diese Frau, 45 Jahre war sie, so geschockt.
Wie hat diese Erfahrung eben dich geprägt?
Sie hat mich geprägt. Denn ich hatte den Gedanken, insofern, nachdem diese Lungenspezialistin in Viktor Babisch mit mir sprach und mir sagte, es gibt Leute, auch 20 Jahre, auch 30 Jahre, auch 40 Jahre, ohne Krankheiten, mit 10% Lungenbeschwerden, wenn man das so nennen kann. Nach 3 Tagen kommen sie mit 70%. Und es kann fatal sein. Es hat mich geprägt, denn ich hatte zu Hause diesen Gedanken manchmal, sage ich, meine Güte, ich beginne mich okay zu fühlen. Ich fühle mich außer der Benommenheit wegen der Medikamente, nicht? Oder der Arznei. Aber wenn das jetzt mir auch passiert, weil man spürt es nicht. Man spürt es einfach nicht. Man geht hin und man ist K.O. Und ich habe es nicht verdrängt. Ich habe gleich irgendwie gehandelt. Und dieser Gedanke war in meinem Kopf. Es ist furchtbar. Und man kann es auch nicht fassen. Aber was, wenn? Nein, nein, das ist nicht möglich. Nein. Es geht nicht. Und dann wieder, aber was wenn? Dann habe ich noch ein Schlafmittel eingenommen für die Nacht. Ich habe die Schlafmittel nicht lange eingenommen, 3 Tage nur. 4 Tage, dann habe ich schon versucht, allein zu schlafen. Es war auch okay. Aber man hat diese Gedanken. Es ist nicht zu spielen. Man müsste es ernst nehmen. Man sollte es auch ernst nehmen. Nicht müsste, man sollte und man muss es ernst nehmen. Denn es ist keine Erkältung. Ein Kratzen im Hals und ein leichtes, trockenes Husten kann der Anfang sein. Und besser, man macht einen Test gleich und man macht gleich die Behandlung und man sollte es auch machen, auch wenn man zu Hause dann bleibt und ist auch gut und man soll auch zu Hause bleiben, weil das finde ich gemein, unverschämt und unverantwortlich, andere Leute zu infektieren. Gut, es kann die Möglichkeit bestehen, dass man nicht weiß, dass man was hat. Ich will niemanden beurteilen, verurteilen und mit dem Finger zeigen. Aber den Hausarzt anrufen und falls es nur ein Schnupfen oder was ist, sich testen lassen, dass man weiß, wo man liegt. Je länger man wartet, umso fataler könnte es sein. Vor allem mit diesen neuen Mutationen und auch mit der alten. Es gibt mittlerweile 4. Es ist nicht, ich hätte die britische gehabt. Ich würde sie niemandem empfehlen und auch niemandem wünschen. Und was ich noch zu sagen hätte, man soll es nicht leichtsinnig behandeln. Auch mit großem Schutz kann man es bekommen. Ich hätte nie gedacht, dass sowas möglich ist. Nie geträumt. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie war das möglich? Wann war das möglich? Unter welchen Umständen ist das passiert? Ja, ich bin in welchen Geschäften gegangen, aber ich habe versucht, immerhin wie möglich mich zu schützen. Und deshalb will ich es auch sagen, also man sollte mindestens versuchen, sich zu schützen. Und ich bin ziemlich geärgert, muss ich sagen, da manche Leute sind, die das einfach drüber lachen. Ach, das kann mir doch nicht passieren. Ach komm, lass doch diesen Mist. Ach, das ist doch gar, komm, das ist doch nur Propaganda. Manche Leute, die einfach nicht die Distanz halten. Man kann ja mit den Leuten nicht streiten und stopp oder sagen, tu diese Maske rauf oder hey, was machst du? Ist mir passiert, ich wollte mal Bananen holen. Jetzt. Und da kam eine ältere Dame, vielleicht war sie so 67 oder wie viel sie war. Sie stand neben mir, ich bin weg. Sie kam noch mehr. Ich bin einfach weg. Und da sagte sie, ach, ganz freundlich und besonnen, Sie müssen nicht weg, es ist genug Platz. Und ich sage, danke, liebe Frau, aber die Distanz immerhin. Ach, kommen Sie, ich bin doch nicht krank, ich habe doch nichts. Sie müssen überhaupt keine Angst haben. Nein, ich habe keine Angst, aber wenn möglich, zu respektieren. Es ist eine furchtbare Sache, die in der Welt jetzt passiert. Ja, jeder hat seine Frustrationen, finanziell, seelisch, gesundheitlich. Aber vielleicht sollte es eine Solidarität zwischen den Leuten geben. Denn ich sehe leider, dieser Virus wird immer stärker. Wie ich am Anfang schon erwähnt habe, es war mir nicht leicht, darüber zu sprechen. Ich denke nur, dass es gesagt werden müsste und sollte. Nicht um unbedingt irgendwen jetzt zu belehren. Ich will niemanden belehren, ich will niemanden beurteilen oder verurteilen. Ich bin auch nicht ein Opfer und oder ein Opfer dastehen oder meine Güte, was ich da erlebt habe. Nein, es gibt Menschen, die furchtbare Sachen erleben im Spital und für denen es auch fatal ist. Wenn ich so eine Bilanz ziehen würde, also ich habe fast gar nichts dort erlebt. Ich war mit meiner Schutzmaske und ich war, wie gesagt, in einem Film, in einem sehr schlechten und tragischen und realistischen Film. Und ich will auch keine Ratschläge geben oder beeinflussen. Ich denke, das Einzige, man muss das und soll das sehr ernst nehmen. Denn dieser Virus, er wählt nicht. Er wählt keine Position, er wählt kein Geschlecht und vor allem, er wählt nicht das Alter oder wie gesund oder krank man ist. Er wählt nicht. Man hat Glück und Gottes Hilfe, wenn man geheilt wird. Dieser Virus, das Einzige, was er tut und gut tut, leider, dass ich das sagen muss, er bringt um.